Guten Abend, liebe Ludmilla und lieber Roland und an alle Zuschauer hier bei Zoom und bei YouTube. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Chat.
Hallo und Namaste.
Herzlich
Ja,
willkommen.
herzlich willkommen. Ja, unser Schwerpunktthema ist ja Erwachen und Erleuchtung und das Erwachen und Erleuchtung für jeden Mensch möglich ist. Und wir möchten jeden ermutigen, sich auf den Weg zu begeben, beziehungsweise dabei zu bleiben, wenn er denn da schon ist. Genau. Und wir begleiten ja Menschen auf diesem Weg zur Erleuchtung, zum Erwachen und zur Erleuchtung. Und es gibt doch vieles dazu zu berichten. Viele Erfahrungen, die gemacht werden. Viele Kleinigkeiten, die an Wissen hilfreich sind auf dem Weg. Und deshalb jetzt ja auch diese Runde und die Möglichkeit, vielleicht Dinge mitzuteilen oder auch Fragen zu stellen in Bezug auf den Weg. Oder auch in Bezug auf, was kann ich eigentlich tun und wo kann ich nichts tun? Gerne kann da jeder sich jetzt beteiligen am Gespräch oder seine Fragen stellen. Wir versuchen, da so gut wie möglich drauf zu antworten. Ja.
Vielleicht als kleine Vorstellung für die, die uns gar nicht kennen. Wir sind, klar, Ludmilla und Roland, wir sind seit langem schon dabei, Erleuchtungskongresse zu organisieren. Das machen wir so in unregelmäßigen Abständen, live, in verschiedenen Städten, aber auch online. Da kennen uns wahrscheinlich viele. Und ja, dann haben wir noch eine Akademie Erleuchtung gegründet, wo wir Menschen, wie Ludmilla gerade beschrieben hat, begleiten auf ihrem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung. Und wo wir auch zeigen, wie man diese Hindernisse auf dem Weg im Grunde genommen ganz mühelos beseitigen kann.
Ja, und wie man diese Hindernisse auch identifiziert überhaupt, ne? Was ist eigentlich ein Hindernis? Und was ist auch einfach ganz simples, sage ich mal, Menschsein und das So-Sein, der Ausdruck des einen Seins? Es gibt Dinge, da kann ich etwas tun und da sollte ich auch etwas tun. Und es gibt Dinge, da gibt es nichts zu tun.
Genau, denn wir haben im Laufe der vielen, vielen Jahre festgestellt, dass ja zum einen sowieso alles dazugehört. Aus der Sicht der Ganzheit ist natürlich nichts zu tun. Da gibt es nichts zu tun. Und trotzdem machen wir die Erfahrung, dass wir manchmal so das Gefühl haben, festzuhängen. Dass wir das Gefühl haben, wir drehen uns im Kreis, dass wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht nicht vorankommen oder manchmal sogar Rückschritte machen. Und wir haben festgestellt, dass es sich in so einem Fall lohnt, wirklich lohnt, die Aufmerksamkeit auf diese Phänomene, muss man ja sagen, zu richten und dort mit der Aufmerksamkeit auch mal ein bisschen zu bleiben. Weil das, was dann auftaucht, ist nochmal eine andere Art der Wahrheit und das ist äußerst nützlich. Es ist besser, das dann zu schauen, Wir nennen das auch den Schau-Modus. Was da auftaucht, als weiterhin in diesem Kreis sich zu drehen oder das Gefühl zu haben, ich komme nicht voran oder womöglich, ja, auch frustriert zu sein oder deprimiert zu sein und den spirituellen Weg vielleicht ganz zu verlassen. Denn das haben wir oft erfahren, dass Menschen so kurz vom Ziel aufgeben und sagen, ach, dann lasse ich das ganz. Und das ist sicherlich die unglücklichste Entscheidung.
Ja, und vielleicht nochmal zurück zu dem, wenn Erwachen, dauerhaftes Erwachen geschehen ist, dann hört die Suche auf. Dann ist tatsächlich Frieden hier. Es ist Stille eingekehrt. Es ist Ruhe. Es ist ein Nachhausekommen. Und auch wirklich das Gefühl, okay, es ist geschehen. Hier gibt's nichts weiter zu tun. Nur wenn wir diese Erfahrung dauerhaft noch nicht haben, sondern doch etwas wie Dualität die Erfahrung ist, dann ist es schon sinnvoll, weiter sich mit den Phänomenen, die da scheinbar auftauchen, auch zu befassen. Denn solange ich Dualität erfahre, ist im Grunde genommen der Weg zur letztendlichen Befreiung noch nicht ganz verwirklicht. Besonders dann, wenn diese Phänomene mich herausziehen aus dem Gewahrsein meines wahren Selbstes. Wenn es mich doch wieder hinzieht in diese duale Betrachtungsweise, die ja bekanntlicherweise auch Leid erzeugt. Und wenn das dann so ist, dass Leid erfahren wird und dieses Leid vielleicht auch als unangenehm erfahren wird und wieder Unfriede in einem erzeugt, dann ist es doch sinnvoll, da vielleicht etwas zu tun. Und da haben wir einige Hinweise, wie man damit umgeht, um dann auch wirklich Schrittchen für Schrittchen weiter diese Verwirklichung der Erleuchtung, dass man das vollzieht. Das kann man tun, das ist in Ordnung. Jedes duale Empfinden im Grunde genommen erzeugt ja wieder das Gefühl, dass hier jemand sei, der etwas tun kann. Und wenn hier dieses Gefühl auftaucht, hier ist jemand, der etwas tun kann, dann ist das ja auch sinnvoll, das zu tun. Dafür erschaffen wir diesen jemanden ja im Grunde genommen, um dann auch was zu tun. Es ist natürlich gut zu wissen, was man da tun kann, wie man da vorgeht.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wir doch einigen Menschen begegnet sind, die in so eine Falle hineingetappt sind, wo, ja, wo man sagen könnte, Zen-Falle aus dem Zen-Buddhismus oder auch Advaita-Falle, kann man das schon fast nennen. Die Erfahrung der Ganzheit so intensiv, dass im Grunde genommen niemand mehr da ist, der Lust hat, oder die Notwendigkeit sieht, irgendwas zu tun. Phänomene tauchen auf, sie vergehen wieder und eine Art von Selbstgewissheit ist da, von Gleichmut, von Stille, von Frieden. Ja, und dann taucht vielleicht so ein Knoten auf und da wir so gleichmütig sind, nehmen wir das wahr und lassen ihn einfach so da und lassen ihn vielleicht auch vorbeiziehen oder warten darauf, dass er vorbeizieht. Und manchmal zieht er nicht vorbei. Weil wir ihn uns doch selbst geschaffen haben. Wer sonst? Ne? In der Ganzheit gibt es ja nichts als das Selbst, um tatsächlich noch eine Wahrheit da drin zu schauen. Und die Ganzheit, ja, ganzer machen können wir sie nicht. Aber um diese Ganzheit auch zu beleben, könnte man sagen. Wir sind Menschen, um diese Ganzheit auch zu beleben. Und dafür erleben wir auch in dieser Ganzheit und aus dieser Ganzheit heraus freudige Dinge, aber wir erleben auch nicht so freudige Dinge. Beides ist existent, auch wenn es nicht als getrennt empfunden wird, als dual. Und wir haben festgestellt, die guten Dinge des Lebens sind irgendwie ja sehr leicht zu ertragen. Da spricht man ja auch gar nicht von ertragen. Sie gehen uns sehr leicht von der Hand. Die Erfolgserlebnisse und die schönen Dinge des Lebens, die sogenannten guten Gefühle. Aber es gibt ja auch die sogenannten schlechten Gefühle und es gibt natürlich auch alte karmische Verstrickung, also Ereignisse, die ja uns durchaus beanspruchen, die den ganzen Menschen beanspruchen. Und warum sollen wir das nicht mit Aufmerksamkeit belegen? Mit der gebührenden Aufmerksamkeit. Und aus der erwachten Sicht heraus ist das äußerst lohnend. Gerade die Teile, wo so sehr viel Energie gebunden ist noch, teilweise im mentalen Raum, teilweise im Gefühlsraum und teilweise auch im Körperraum, mit Aufmerksamkeit zu beleben. Es ist äußerst nützlich, das zu tun und sich nicht zurückzuziehen und zu sagen, oh ja, ich bin erwacht, ich habe das jetzt ja so alles verstanden, die Gewissheit ist da, ich habe die Erfahrung gemacht, die Suche selbst ist ja beendet. Boah, kümmere ich mich mal nicht drum. Da könnte ja die Gefahr sein, dass ich mich wieder identifiziere. Diese Angst haben wir nicht. Und wir haben festgestellt, dass es sogar äußerst sinnvoll ist, diese erwachte Aufmerksamkeit, was wir den Schaumodus nennen, auf die Phänomene, die da ganz individuell verschieden im Leben auftauchen, das ist bei jedem Menschen anders, einfach anzunehmen, denen okay zu geben und unsere Aufmerksamkeit darauf zu legen. Nicht da hineinzugehen und sich wieder zu identifizieren und zu verstricken und sowas, was ja sowieso nicht geht, sondern die Aufmerksamkeit darauf zu legen. Nichts dafür und nichts dagegen zu tun, mit dem eigenen Gewahrsein dabei zu bleiben und nicht womöglich so zu machen.
Ja, und was hilfreich ist und was oftmals gar nicht so einfach ist, ist dabei diese Haltung einzunehmen, absichtslos zu sein. Also es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas weghaben zu wollen. Irgendein schlechtes Gefühl oder so, ne? Oder auch eine körperliche Empfindung. Es geht darum, durch dieses absichtslose Sein im Grunde, durch diese absichtslose Aufmerksamkeit, dem ein Okay zu geben. Nicht in dem Sinne, dass ich das tue, sondern einfach, dass ich dem, was da ist, Aufmerksamkeit schenke. Aufmerksamkeit ist Liebe, ne? Und ich gebe dem einfach Aufmerksamkeit, ohne dass ich das weghaben will, dass ich irgendwas dafür oder irgendwas dagegen tue. Es bekommt Aufmerksamkeit aus der Stille heraus. Und dann können sich Dinge zeigen. Es können Wahrheiten auftauchen in Bezug auf dieses Thema. Ja. Das sind so Dinge, die kann man üben. Und die sind nicht immer ganz einfach, weil wir ja meistens gewohnt sind, Dinge zu bewerten. Einmal, ne? Wir bewerten sie hierhin oder dahin und dann sagen wir, okay, das will ich nicht und das ist okay, das will ich schon. Und insofern ist unsere Aufmerksamkeit so ziemlich konditioniert, nicht absichtslos zu sein. Und das ist schon mal eine so eine Übung, die man wirklich schauen kann, dass man sie sich angewöhnt, tatsächlich mal zu gucken, ne? Wo bewerte ich eigentlich und die Bewertung mal zu schauen, dass man die erstmal für den Moment rauslässt, um die Aufmerksamkeit wirklich absichtslos auf das Phänomen zu legen.
Ja, und die zweite Möglichkeit, ach so,
Ist gut.
die zweite Möglichkeit ist, dass wir uns angewöhnen und wirklich klar machen, dass wir nicht diejenigen sind, die handeln. Das heißt nicht, dass wir keine Wünsche äußern dürfen. Von Herzen. Von Herzen Wünsche äußern. Wir können auch aus dem mentalen Raum heraus Wünsche äußern oder auch körperlich. Wir können aus jedem Raum, den wir beleben, heraus auch Wünsche äußern. Aber In der dualen Welt denken wir ja immer, ich bin derjenige, der handelt. Und selbst die unmöglichsten Dinge schreiben wir uns ja auch selbst zu. Das geht so weit, dass wir als Kinder glauben, wir seien am Unglück der Eltern schuld. Und noch viel Schlimmeres. Das Ego ist unermesslich groß, das wissen wir, und es schreibt sich ganz viel selbst zu. Es steckt sich ganz viel Schuld in die eigenen Schuhe, in die eigene Tasche. Wir können auch nach dem Erwachen oder auf diesem Weg des Erwachens Wünsche äußern, natürlich, selbstverständlich. Aber nicht in dem Bewusstsein, dass das meine Wünsche sind, dass wir uns das wünschen, sondern es sind Wünsche und wir geben denen auch ein Okay und belegen die wieder mit unserer Aufmerksamkeit ganz liebevoll, verweilen eine Zeit lang damit und schauen mal, ob die sich vergrößern oder ob sie weniger werden, vielleicht sogar auflösen. Manche Wünsche wollen einfach nur mal Aufmerksamkeit genießen und dann hören sie auf. Manche Wünsche wachsen aber und werden stärker. Sie bekommen im Grunde genommen eine Unterstützung durch die Ganzheit. Man könnte sagen, eine Unterstützung durch das Leben, eine Unterstützung durch die Natur. Und wenn wir das erfahren, dann merken wir ganz deutlich, dass nicht wir diejenigen sind, die da handeln, sondern die Ganzheit tut das. Wir bekommen Unterstützung durch die Ganzheit, neutral gesprochen. Unterstützung durch höhere Wesen, wenn wir religiös sind und an den da oben glauben. Wir bekommen Unterstützung durch die Kraft der Natur, mit der wir in unserem innersten Selbst tief verbunden sind. Wir sind das. Und deshalb ist es nicht nötig, wenn wir erwachen, dass wir sagen, auch nun bin ich ja wunschlos glücklich, die Suche ist beendet, das Ziel ist erreicht. Jetzt endet das alles. Das ist nicht nötig. Das machen die Buddhisten gerne. Die verschwinden dann im Nirvana. Mehr wollten sie nicht erreichen. Sich auflösen, ab ins Nirvana und dann Feierabend. Das ist aber nicht nötig. Es geht durchaus noch weiter. Wir können beides miteinander verbinden. Das ganz natürliche, normale Leben mit dem Absoluten, mit dieser Ganzheit. Wir sehen dann, wie das ganz normale Leben immer mehr durchdrungen wird durch diese Kräfte der Ganzheit. Ganz natürlich. Und so wird das Leben leichter, viel leichter. Es liebt sich fast schon von allein.
Ja, und im Grunde ist es ja jetzt schon so, ne? Es gibt ja nur die Ganzheit. Es gibt nichts anderes als dieses eine Sein. Und das ist natürlich jetzt schon so. Nur ist ja immer die Frage, wie erfährt das Individuum das? Und auch dieses Individuum, dieses sogenannte, ist ja dieses eine Sein. Es gibt nur das. Und trotzdem sind die Erfahrungen unterschiedlich in den Individuen, ja? Und das ist ja im Grunde das, worum es geht, letztendlich in die Erfahrung zu kommen des einen Seins, dauerhaft, im Alltag, als dieses eine Sein.
Ja, es gibt natürlich Phasen, wo man sich vielleicht ein bisschen zurückzieht, wo man dieses Sein, dieses reine Sein, diese unendliche Stille und Weite einfach auch nur genießt. Wo man damit eins ist, wo man da auch gar nicht auf die Idee kommt, groß was draußen zu machen, wie früher. Man wird stiller, das Leben wird stiller, es fließt und es werden gar nicht so große Schritte getan und große Schritte unternommen. Und wir haben das deshalb auch Testlast genannt. Das ist so ein bisschen ein Wort aus der Ingenieurswissenschaft, wenn die Ingenieure irgendein Produkt, ein neues entdeckt haben und entwickelt haben, dann gehen sie damit in eine Testlast und gucken, ob das unter so im Alltag auch wirklich funktionsfähig ist. Und das ist das, was wir empfehlen bei Menschen, die auf dem Erwachensweg sind oder die auch Erwachenserfahrung machen und haben, dass sie damit jetzt mal eine Testklasse machen. Also hinausgehen ins Leben und wirklich alles machen. Und nicht nur sich so die Rosinen rauspicken und sagen, ja, dazu habe ich Lust und nee, dazu habe ich keine Lust und ich bin ja auch erwacht, dann brauche ich das ja auch nicht, sondern wirklich alles zu machen. Neugierig zu bleiben. Auch wenn die Neugierde jetzt keine Identifikation ist, aber so als Grundhaltung. Neugierig, interessiert sein, nicht identifiziert, interessiert sein, kreativ sein, mal ungewöhnliche Dinge machen, die man vielleicht sonst noch nie gemacht hat, Neues ausprobieren. Nicht nur, weil man erwacht ist, jetzt sagen, oh, jetzt ist durch, alles vorbei, ich setz mich hin. So, ne?
Ja,
Und das.
es geht ja darum, dieses sogenannte Außen, was es ja gar nicht wirklich gibt, dieses Außen auch als das eine zu verwirklichen. Und dazu ist es sehr sinnvoll, in dieses sogenannte Draußen zu gehen und sich zu betätigen, aktiv zu sein. Weil wie willst du denn sonst dieses sogenannte Außen als dein Selbst erkennen? Ne? Insofern wir raten dazu, natürlich, weil der Weg weitergeht, ne? Dieser Verwirklichung des Seins. Der macht ja nicht Halt bei, sage ich mal, der Identifikation deiner Person und dass du das auflöst, sondern es geht ja weiter, dass du wirklich alles, was scheinbar erscheint, als dieses eine erkennst, als den Ausdruck dieses einen Seins. Und dafür ist es sinnvoll, rauszugehen in die Welt und sich zu betätigen und aufmerksam und, wie du das sagtest, neugierig und interessiert, sich die Dinge anzuschauen, Aufmerksamkeit draufzulegen. Mit deinem neuen Gewahrsein vielleicht, wenn du Erwachenserfahrungen gemacht hast oder wenn du vielleicht auch dauerhaft erwacht bist, dass du mit deinem neuen, sage ich mal, Gewahrsein diese sogenannte Welt betrachtest und Aufmerksamkeit schenkst. Ja.
Natürlich gibt es da unterschiedliche Phasen im Leben. Wenn wir jetzt auf dem Weg hin zur Transzendenz sind, dann fokussieren wir uns natürlich mehr auf Übungen und Techniken und Lebensstile, die uns das ermöglichen, diese Stille zu erfahren. Vielleicht meditieren wir sogar regelmäßig, morgens und abends eine halbe Stunde. Vielleicht machen wir Mantra-Übungen, machen Yoga-Übungen, machen Pranayama-Atemübungen, um den Körper und, ja, und den Geist, unser ganzes System in eine Situation zu bringen, was so eine Transzendenzerfahrung, so eine Erwachenserfahrung ermöglicht. Natürlich, diese Phasen gibt es im Leben, wo wir uns mehr zurückziehen, mehr in die Stille gehen, weniger mit Menschen in die lärmende Fröhlichkeit hinausgehen, weil wir einfach dieses Transzendentale mehr entdecken wollen. Tiefer, 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 noch tiefer entdecken wollen. Das ist vollkommen normal, dass das hin und her schwankt im Leben so. Manchmal gibt es dann wieder Phasen, wo wir mehr rausgehen, weil wir das integrieren. Wie gesagt, die Testlast, ja. Dann geht's wieder in die Transzendenz. Also das wird am Anfang auch als so ein Hin und Her Pendeln erlebt und integriert sich halt immer mehr.
Ja, vielen Dank für euer Sprechen. Ich lese mal den ersten Beitrag vor von der Gabriele. Sie schreibt: Wie genau ist Erleuchtung in eurem Leben passiert? Und wie erfahrt ihr den Unterschied zwischen eurem erleuchteten Sein jetzt und eurem erwachten Sein davor? Wie ist das erleuchtete Sein im Vergleich mit dem Sein in der Zeit in der Identifikation mit dem Absoluten unmittelbar nach dem Erwachen? Was ist jetzt da anders? Wie erlebt ihr jetzt konkret euer erleuchtetes Sein? Wie spürt sich das an? Wie erlebt ihr das im Alltag? Was ist Erleuchtung im Unterschied zum Erwachen?
Ja, dieses Erwachen zum Sein, zu deiner wahren Natur, erschafft im Grunde eine neue Dualität. Ne? Nicht die Dualität zwischen ich und du oder ich und die Objekte, sondern die Dualität ist in dem Fall die relative Welt und das Absolute. Und ich erkenne mich selbst als das Absolute oder die Präsenz oder Gott oder reines Bewusstsein, egal wie wir das nennen. Das ist eine neue Dualität. Ich erfahre mich selbst als diese Präsenz. Und dann habe ich aber noch die relative Welt. Und es gibt im Grunde in der Erfahrung dann noch ein Innen und ein Außen. Und manchmal wundert man sich tatsächlich, weil es einem komisch vorkommt. Das Innen ist so, es ist völlig klar, da ist Frieden da, die Suche ist vorbei. Aber das Außen kommt da irgendwie nicht hinterher. Das ist irgendwie anders. Es zeigt sich nicht wirklich kongruent mit dem, was innerlich erfahren wird, zum Beispiel. Ne? Und das ist aber so, dass das tatsächlich mit der Integration dieser Erwachenserfahrung sich Schritt für Schritt auflöst. Das Innen und das Außen fällt weg. Das kommt zusammen. Genauso wie auch das Ich und Du zusammenfällt als das Absolute. Also mit dem Erwachen entsteht diese neue Dualität und da gibt es die Möglichkeit, sich im Absoluten damit zu identifizieren, weil natürlich, du hast dich als das erkannt. Aber wenn du dich jetzt damit identifizierst, was ja so gesehen richtig ist, aber dann lässt du ja die relative Welt außen vor. Und sagst, nee, das ist relativ. Das, was ich bin, ist absolut. Aber das Relative ist in Wirklichkeit ja auch das Absolute, genau wie du selbst. Insofern ist dieser Prozess zur Erleuchtung, vom Erwachen zur Erleuchtung, der Prozess, dass diese Dualität zwischen Relativ und Absolut zusammenkommt. Ja? Und als dieses eine Sein letztendlich erfahren wird. Das heißt, die ganzen Polaritäten fallen in der Erfahrung weg. Sie sind zwar als Erfahrungswert, sage ich mal, unterschiedlich, aber sie werden nicht dual zueinander erfahren, sondern es ist, wie es ist. Du erfährst es einfache So-Sein und benennst es nicht mehr in das ist so und das ist so und das ist das Gegenteil von dem. Das fällt weg. Es ist einfach das eine Sein, was bleibt. Das simple, einfache Dasein. Als die Präsenz.
Ja, und das zeigt sich in der Erfahrung, dass das Ego da nicht mitmischen darf. Schlicht und ergreifend deshalb, weil die Gefahr viel zu groß wäre, dass es da dummes Zeug macht. Diese Erfahrung des reinen Seins beinhaltet ja auch eine Verbundenheit mit großer Kraft. Und wenn das Ego da Zutritt hätte, würde es ganz sicher dummes Zeug damit anstellen. Es würde aus reiner Neugierde damit rumexperimentieren und sich diese Krone der Erleuchtung aufsetzen und sagen, ich kann das, ich darf das, ich versuche das. Das ist so ein bisschen wie das Kind, was mit der Herdplatte, mit der heißen spielt, sich dann die Finger verbrennt, obwohl die Mama gesagt hat, du lässt die Finger von der heißen Platte. Das Ego ist nicht in der Lage, diese Größe und diese Ganzheit zu umfassen. Das Ego ist nur in seinem klitzekleinen Raum, in dem es auftritt, in der Lage, etwas zu tun oder zu lassen. Deshalb bleibt die Tür zum Absoluten für das Ego, für die Person, für die Ich-Person verschlossen. Die kommt da nicht mit rein. Das heißt, das, was in dieser Ganzheit handelt, ist die Ganzheit. Und Diese Ganzheit ist manchmal ganz, ganz still und bescheiden und manchmal ist sie auch sehr mächtig. Aber nicht in dem Sinne, wie das Ego sich das wünscht. Nach dem Motto, ja, dann kann ich ja alles tun. Dann habe ich ja jegliche Freiheit, alles zu tun. Und wenn mich dann jemand erwischt, dann mache ich mich schnell unsichtbar und dann bin ich verschwunden. Dann findet mich ja keiner. Das sind alles so Fantasien aus der Ego-Welt. In der Praxis dient diese Verbundenheit mit dieser Ganzheit mehr dem friedlichen, stillen und regelmäßig richtig verlaufenden Leben, dass die Naturgesetzlichkeit des Seins einfach sich ausdrückt und lebt. Und keine Probleme erzeugt, kein gutes und kein schlechtes Karma erzeugt. Es fließt einfach, so wie es gedacht war, so wie es immer schon war und auch immer sein wird. In einer unendlichen Vielfalt innerhalb der Ganzheit. Da läuft nichts gegeneinander. Da stört das eine das andere nicht. Sondern jedes und jeder nimmt Rücksicht auf den anderen. Natürlich auch auf sich selbst und auf die Ganzheit. Es ist eine wirkliche Einheit, aber nicht ausgehend von einer Getrenntheit, sondern Einheit ausgehend von dieser Ganzheit. Und das ist am Anfang natürlich eine überraschende und ungewohnte Erfahrung. Deshalb wird ja auch da wieder die Testlast gemacht, indem wir ganz normal wieder zum Brunnen gehen. Und Wasser holen und wieder Holz hacken und wieder ganz normal leben. Und aufpassen, dass wir da nicht in einen Kreis hineingeraten, wo irgendeine Überheblichkeit oder Absonderlichkeit geschieht. Das wird dann immer so ein bisschen in der Dualität versucht. In der Dualität werden Menschen, die in dieser Ganzheit leben, immer so ein bisschen auf den Thron gesetzt. Da können die Menschen selbst gar nichts dafür. Aber aus der Dualität heraus hat man das ganz gerne, dass man da so jemanden hat, den man dann auf so einen Thron setzt. Und das ist natürlich alles Unsinn. Das ist komplett unnötig, weil dieser Erleuchtungszustand ist unser natürlicher Grundzustand und unser natürliches Geburtsrecht. Und das ist eine erstaunliche Begabung des Menschen über diese Einheit des Lebens, ein Schleier zu ziehen, ein Schleier der Unwissenheit. Und alle, die sich damit näher beschäftigen und die uns kennen, wissen, was das für erstaunliche Phänomene sind, wenn wir uns da so Knoten bauen im Leben und uns da so drin verstricken und so Schleier der Unwissenheit über uns werfen und wie mühsam das manchmal ist. Ja, insofern ist die Alterserfahrung zum einen völlig anders als vorher, aber dadurch, dass sie ganz natürlich ist, bleibt diese Überraschung nicht lang. Wir gewöhnen uns da sehr schnell dran, weil es ganz natürlich ist. Die Wunder, die
Danke.
geschehen, sind nicht so lange verwunderlich, sondern alle ganz natürlich.
Die nächste Frage kommt von Padma. Erkennt ihr zwei Süßen, dass die Ganzheit alles regelt, also nichts geschieht außerhalb Gottes Wille? Liebe Grüße, Udo.
Ja, so kann man das sagen. Gott als die Ganzheit, als das eine Sein, was alles ist. Und ja, das, was geschieht, ist der Wille dieses Ganzen, des einen Seins. Das kann man so sagen.
Und Astrid schreibt, ich gerate immer wieder in Phasen in kurzen Abständen von großer Trostlosigkeit, Verzweiflung, Erschöpfung, das Gefühl, es nicht zu schaffen. nicht mehr in diesem Leben bleiben zu können und das in Verbindung mit Schmerzen und anderen körperlichen Belastungen. Durch die Fibromyalgie fühle mich in Not. Letzte Nacht war ich in meiner Geburt. Im Kampf hatte ich die Nabelschnur um den Hals. Ludmilla, warst du auch in einem Traum und hast etwas mit meinem Kopf getan, was ich als Ach, du warst auch in meinem Traum, was ich als befreiend empfand. Habt ihr einen Rat für mich? Gibt es Erleichterung für mich? Könntet ihr noch mal jemanden vermitteln für eine TAT-Sitzung, da Claudia lag, nicht so oft Zeit hat? Oder könnte ich mit euch persönlich reden? Was haltet ihr in dem Zusammenhang von Medikamenten zeitweise? Danke für diese Gelegenheit, euch zu fragen.
Ja, Medikamente. Es ist immer sinnvoll, Notfallmedikamente im Haushalt zu haben, wenn es denn welche gibt. Das, was du als deine Krankheit beschreibst, da weiß ich nicht, ob es da Medikamente gibt. Wenn ja, es ist sicherlich gut, die im Haushalt zu haben, wenn irgendwas zu schlimm wird, dass man sich selbst helfen kann. Wenn man das Gefühl hat, man erträgt es nicht mehr. Das macht ja im Grunde genommen jeder Mensch so. Wenn wir ganz banal Zahnschmerzen haben, dann nimmt man ja auch eine Zahnschmerztablette, bis man am nächsten Tag zum Zahnarzt kommen kann. Also da sollte man keine Sorgen haben, wenn man auf Medikamente zurückgreift. Aber es ist klar, wenn man es dauerhaft einsetzt, dann ist es schwierig, da ist es besser, man geht an die Ursachen ran. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig bei unbekannten Krankheiten oder schwierigen Krankheiten. Wo ist da die Ursache? Wer hat da Ahnung, was man da machen kann, dass man da nicht nur an den Symptomen herumdoktert, sondern wirklich auch an die Ursachen herankommt? Die äußeren körperlichen Symptome müssen abgeklärt werden von Medizinern, von Ärzten natürlich. Die gefühlsmäßigen Bewandtnisse, die du da beschreibst, die Gefühle, die da auftauchen, da kann man selber rangehen. Und die Einschätzung und Bewertung, die mentalen, müssen zum Schluss ja auch getroffen werden. Teilweise, indem man selbst durchschaut, was da los ist, was da passiert und wie man sich da auch raushelfen kann. Zum anderen, weil vielleicht aber auch ärztlicher Rat notwendig ist, wo den man mit berücksichtigen muss, klar. Es gibt ja auch Verletzungen oder Unfälle oder Krankheiten, wo man nicht ohne ärztlichen Rat auskommt, weil bestimmte Dinge einfach zu weit fortgeschritten sind.
Ja, ich denke auch, es ist gut, auf mehreren, auf den verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu sein, den Körper dann nicht außer Acht zu lassen und auch nicht Ärzte oder auch ja, Ernährung zum Beispiel. Man kann sich um vieles kümmern, ne? So für den Körper auch wirklich direkt. Und was man aber die ganze Zeit tun kann, ist natürlich mit seinen Gefühlen zu sein. Und zwar, ja, in dieser Art, wie wir am Anfang schon mal beschrieben haben, möglichst. Und das ist nicht immer einfach, natürlich, ne? Aber das zu üben, in Absichtslosigkeit zu sein mit dem, was an Gefühlen auftaucht. Dass man dem Raum gibt. Dass man das versucht, ihm Raum zu geben, weil du selbst bist ja die Unendlichkeit. Du bist unendlicher Raum. Und wenn dann ein Gefühl auftaucht in dir, aus einer Abspaltung heraus oder was auch immer, aus, ne, aus einem Schleier der Unwissenheit heraus, dann ist das ja im Gegensatz zur Unendlichkeit ein verschwindend geringer, kleiner Teil. Und wenn du diesen Teil badest in der Unendlichkeit, dann wird es dir schon einfacher fallen, dem ein Okay zu geben, dem, was da auftaucht. Also vielleicht kannst du schauen, dass du mit den Gefühlen, dass du sie so mitnehmen kannst, dass du sie halten kannst, indem du dein Sein als Unendlichkeit nicht vergisst, sondern diese Gefühle mitnimmst in die Unendlichkeit und sie einmal dort hineinstellst und mal schaust, wenn du einfach damit bist, ohne damit etwas zu tun, dafür oder dagegen, nichts, sondern einfach nur damit bist, mal schaust, was sich dir da zeigt. Und du hast ja auch gesagt, du bist zurückgegangen zu deiner Geburt. Da hast du ja scheinbar schon auch so etwas getan, dass dir dieses Wissen offenbart hat über eine Situation, die dir offenbar scheinbar mal widerfahren ist, ne? Und die vielleicht auch etwas hinterlassen hat in dir. Insofern ist es ja gut, da auch weiterzumachen, ja? Aber auch den Körper nicht vergessen, sondern auch da liebevoll mit umgehen und tun, was du tun kannst, aus deinem Wissen auch heraus, was vielleicht Gesundheit anbetrifft, ne? Und ja, Medikamente, wenn es gar nicht anders geht, ne, als auch teilweise mal Chemie zu nehmen, dann ist das okay. Dann sollte man sich dafür nicht verurteilen.
Und zu Claudia nochmal, zu Claudia Lack. Andere Tatbegleiter findest du auf unserer Website, erleuchtung.jetzt, und da ist im Menüpunkt unser Team, sind verschiedene ausgebildete Tatbegleiter auch aufgelistet. Da kannst du einfach schauen, wer dir zusagt, wer dir gefällt, sympathisch ist.
Liebe Sophia, wenn du möchtest, kannst du jetzt sprechen.
Ja, ich dachte, ich kann da vielleicht hilfreich ergänzend was dazu beitragen, gerade mit der, weil ich ja auch im heilerischen Beruf tätig bin, dass es da ergänzend zu dem, was Ludmilla gerade gesagt hat, dass es da hauptsächlich um den Schmerz geht. Also nach meiner Erfahrung ist es so, wenn man einem emotionalen Schmerz nicht den Raum gibt, den er braucht, dann kann er als körperlicher Schmerz zurückkommen. Und das kann in dem Fall bei Fibromyalgie sein, wo es ja tatsächlich so ist, dass die Schulmedizin tatsächlich zugibt, offiziell zugibt, sie wissen nicht, was das überhaupt ist. Und ich habe diese Erfahrung gemacht als Zahnärztin, dass ich Klienten hatte, die kamen mit höllischen Zahnschmerzen und da war nichts dran an dem Zahn. Manchmal nicht mal ein Loch, noch völlig unversehrt, völlig jungfräulich. Und wenn wir dann daran gearbeitet haben, das Thema zu klären und den emotionalen Schmerz loszulassen, dann waren die völlig verdattert, dass der Schmerz dann weg war. So mal als Ergänzung, ja. Ich hoffe, das hilft auch ein Stück weiter.
Ja, danke.
Der nächste Beitrag kommt von der Julia. Ich fühle mich in der Welt mit Menschen oft wie ein Fremdkörper. Vermutlich hat das mit Einsamkeitsgefühlen zu tun. Ich versuche nicht zu spirituell zu sein, weil es mich manchmal auch von der Welt entfernen kann. Oder ich ertappe mich, dass ich mich auch gar nicht mehr zugehören fühlen möchte. Gleichzeitig erlebe ich mich auf der Suche und das könnte andere Menschen auch abschrecken. Manchmal fehlt mir die Verbindung nach innen. Wie kann ich in der Welt sein und mich wieder mehr zugehörig fühlen und gleichsam auf dem Weg spirituell bleiben?
Ja, es ist sicherlich gut, den Weg nach innen auch zu suchen. Den Weg nach innen, aber dabei auch nicht das Außen zu vernachlässigen. Aber das, was du bist, das findest du innen. Du findest es natürlich letztendlich auch als Spiegel außen, weil du bist das ja. Aber wenn du innen bestimmte Schleier der Unwissenheit hast, die da noch in Unwissenheit sind, dann ist es das, was sich nach außen spiegelt. Also, dass du so ein Gefühl von Nichtzugehörigkeit sein, nicht zugehörig dich zu fühlen, könnte ein Spiegel deines inneren, eines inneren Anteils in dir sein. etwas, was du vielleicht noch nicht ganz in dir gesehen hast, verstanden hast, integriert hast, ne? Dann erzeugst du dir auch Situationen im scheinbaren Außen, um letztendlich das anzuregen in dir, dieses Thema, damit du da hinschauen kannst, ne? Es ist natürlich dann die Frage für dich, mal zu schauen, wie ist das denn für dich jetzt, wenn du dich nicht zugehörig fühlst? Wie ist das für dich? Ne? Vom Gefühl her. So, und damit mal zu sein, dieses Gefühl darf mal da sein. Dieses Gefühl darf mal Raum bekommen. Gefühle können dir ja nichts tun. Du kannst einfach dieses Gefühl mal versuchen, da sein zu lassen und damit zu sein, ihm Aufmerksamkeit zu geben, ne? Und ja, eventuell steckt da etwas, so etwas, was wir Knoten nennen dahinter. Dann kann man da natürlich auch noch weiter rangehen und den Knoten auflösen.
Padma schreibt, das Ego kann gar nicht mitmachen, weil es ja längst beim radikalen Erwachen verbrannt wird, oder?
Ja, da haben wir wieder das mit dem Ego und dem Verbrennen. Das Ego bleibt in der dualen Welt erhalten. Da gehört es hin. Das Ego kann, es wird insofern verbrannt, als dass es beim Eintritt in das Absolute, in die Transzendenz nicht mitmachen kann. Es kann da nicht hinein. Es bleibt am Tor zum Absoluten zurück. Wenn es versucht, da einzutreten, in diese transzendentale Schicht des Lebens, in dieses reine Bewusstsein, löst es sich auf. Das wird als das Verbrennen bezeichnet. Der berühmte Mystiker Ramana Maharshi sprach mal vom Verbrennen des Egos. Damit ist nicht gemeint, dass das Ego in dieser dualen Welt verbrennt, wie so ein Stück Zeitungspapier. Damit ist gemeint, wenn das Ego in dieses wahre Selbst versucht einzutauchen, in diese Transzendenz, in das Absolute, dann verbrennt es. Das ist mit Verbrennen gemeint. Das ist die Aufforderung, die Transzendenz zu suchen, das Absolute zu suchen, das wahre Selbst, das höhere Selbst. Das ist damit gemeint. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass das Ego da wie ein Haufen Zeitungspapier liegt im Dualen und da verbrennt es. Und dann rennen hinterher erwachte Menschen darum, wo kein Ego mehr ist. So ist es nicht, sondern die Ich-Adresse zieht sozusagen um von dieser dualen Welt in die non-duale Welt, wo es kein Ego gibt. Das Ego verbrennt in Anführungszeichen auf dem Weg ins Absolute, aber im Dualen ist es da. Das ist die Welt des Egos.
Ja, und es gibt ja verschiedene Worte dafür, für dieses Phänomen, ne? Man kann auch sagen, das Ego wird als Illusion erkannt in Anblick dessen, was du wirklich bist. Es wird einfach erkannt als nicht existent. Es wird im Grunde genommen, ja, es wird auch gesagt, die Identifikation mit dieser begrenzten Person, mit diesem Ego, hört auf zu sein in dem Moment, wo du deine wahre Natur erfährst als dein wirkliches Sein. Das hört einfach auf. Die Identifikation geht weg. Man kann dann auch sagen, das Ego löst sich auf, beziehungsweise es verbrennt. Die Illusion wird erkannt. Ne? Also gibt es ja verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten.
Und es ist vergleichbar mit einem guten Kinofilm. Jetzt gehen wir da ja rein in diesen Kinofilm und sind ja im Grunde genommen in Bezug auf den Kinofilm erwacht. Wir wissen ja, dass das nur eine Abfolge von einzelnen Bildern ist, die da über die Leinwand flimmert. Das heißt, wenn da etwas geschieht, können wir das natürlich emotional und von der Stimmung her nachvollziehen. Aber wenn wir das Kino verlassen, dann wissen wir, dass der Mörder kein Mörder war und der arme Mensch, der da ermordet wurde, der lebt auch tatsächlich immer noch. Das ist nur ein Film. Und genauso ist es mit dieser Schöpfung, die aus der Sicht des Absoluten ein Film ist. Wobei der Witz an der Sache ist, dass wir den auch noch selbst erschaffen haben. Das macht das Ganze dann auch noch lustig. wenn wir erkennen, dass wir da wirklich Anteil dran haben. Und ja, das ist so
Ja.
zu sehen.
Anteil als das, was wir wirklich sind.
Ja.
Nicht als kleine Person in dem Sinne, sondern als das, was wir wirklich sind. Allerdings muss man auch sagen, dass die unbewussten Anteile in uns schon jetzt, wenn wir nicht dauerhaft erwacht sind oder erleuchtet, dann wirken die unbewussten Anteile in uns natürlich schöpfungsaktiv. Sie erzeugen Schöpfung. Jedes Individuum erzeugt sich so seine Lebenssituation durch die Unwissenheiten.
Ja, und auf dem Weg zum Erwachen sprechen wir immer davon, dass wir das Selbst vom Nicht-Selbst trennen. Das Selbst vom Nicht-Selbst. Wenn wir erwacht sind und auch auf dem Weg zur Erleuchtung sind, also diese neu geschaffene Dualität dann überwinden wollen, dann erkennen wir, dass es nur ein Selbst gibt. Und dieses Nicht-Selbst Illusion war. Dann sitzen wir im Kino und sehen diesen Film. Wir können da in die schönen Gefühle und Stimmung hineingehen, die dieser Liebesfilm da erzeugt. Aber wenn wir rausgehen aus dem Kino, wissen wir schon, das war nur Stimmung. Und so ist das dann im erwachten Zustand ja auch, dass man das ganz klar unterscheiden kann.
Ja, man sitzt nicht dieser Illusion auf. Ne?
Die Anhaftung ist gelöst. Die Identifikation findet nicht dauerhaft statt. Natürlich kannst du dich identifizieren, wenn du das möchtest, und kannst diesen Geschmack schmecken. Aber du weißt, wie wenn du aus dem Kino kommst, das ist nicht von Dauer. Alles ist relativ in der dualen Welt. Und die Knoten, diese unbewussten Muster und Prägungen, die uns alle nicht bewusst sind, die zu diesem Nicht-Selbst gehören, die wir trennen auf dem Weg zum Erwachen, die können wir uns nach dem Erwachen nochmal vorknöpfen. Erstmal ist es wichtig, dass wir die Transzendenz erreichen, dass wir das Absolute überhaupt erreichen, dieses wahre Selbst. Und diese Ich-Adresse umzieht, was auch völlig automatisch geschieht, weil die Erfahrung und die Erkenntnis dieses einen großen Selbstes so überwältigend ist, logischerweise, dass das andere in den Hintergrund gedrängt wird. Aber wir können, und das sagen wir, ist ganz wichtig, hinterher uns dieses sogenannte Nicht-Selbst nochmal vorknüpfen und nachgucken und sagen, was ist denn da? Was ist da eigentlich los? Und da finden wir natürlich viele alte Ego-Strukturen, da finden wir viele Muster und Prägungen. Und das empfehlen wir, weil das ist der Weg zur Erleuchtung dann. Weil erst wenn das auch erkannt ist, als das, was es wirklich ist, ist wirkliche Freiheit da. Wirkliche, wirkliche Befreiung. Ansonsten haben wir so dieses Phänomen von den etwas schrulligen, von den etwas schrulligen Erwachten, die irgendwie noch so einen Schatten haben. Ach, das kennt ihr. Schrulliges, die schrulligen Erwachten. Die Buddhisten legen da nicht so viel Wert drauf, auf dies Nicht-Selbst. Die wollen jetzt Nirvana, die sagen, ach, jetzt habe ich das erwachte Bewusstsein und der Rest ist mir egal. So, und dann geistern ja auch einige nette Menschen durch unseren Kosmos. Und das kennt ihr. Da kommen manchmal so komische Sachen zum Vorschein. Und wir legen halt die Aufmerksamkeit da drauf und sagen, ja, das darf da sein. Und dann lösen wir diese Knoten. Und da man diese Knoten auch schon vor dem Erwachen lösen kann, sagen wir, fangen wir doch lieber gleich damit an. Und wir sehen das auch nicht als psychologischen Selbstoptimierungsprozess. Ja, das kann man auch machen. Das ist ja sehr beliebt im Moment. Diese Selbstoptimierung. Nein, nein, wir sehen das einfach als das Lösen von Hindernissen auf dem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung. Und insofern haben wir die Knoten auch ganz doll lieb. Das ist ein Teil von uns. Das ist völlig okay, dass es da ist. Und wir fangen einfach auch schon mal mit dem an, was uns am meisten in der dualen Welt, im dualen Leben nervt. Wo wir sagen, boah, da stolper ich immer wieder drüber, das ist eine unbewusste Sache. Da lege ich doch jetzt schon mal die Aufmerksamkeit drauf. Das kann man schon vor dem Erwachen machen. Das ist äußerst hilfreich. Ansonsten taucht es hinterher auf. Ja, dann kann man es zwar links liegen lassen, weil man ja die Anhaftung daran gelöst hat, aber wir haben festgestellt, dass es lohnender ist, das auf jeden Fall aufzulösen, um ganz frei zu sein.
Die Betty schreibt, wenn das alles die Ganzheit ist, wo ist dann Platz für das Ego?
Ja, aus der Sicht der Ganzheit gibt es da keinen Platz für das Ego, aber aus der Sicht der Dualität meldet sich das Ego sehr deutlich und sehr heftig. Wenn du vollständig diese Ganzheit bist, ist die Frage mit dem Ego irrelevant. Und wenn du als Lehrer in diesem Zustand bist und sprichst, wirst du immer diese Ego-Idee verneinen. Da gibt's kein Ego, was für ein Ego, da gibt's kein Ich, was für ein Ich. Wer spricht da? Ne? Diese Idee der Dualität ist obsolet, wenn du vollständig in der Ganzheit realisiert bist. Das ist so ein bisschen paradox, ja, wenn man da jetzt so drüber spricht, in diesem Mix-Max, in dieser Mischung von Dualität und Non-Dualität, dann ist das nicht relevant. Aus der Sicht der Ganzheit ist das nicht relevant. Aus der Sicht der Dualität ist es aber schon relevant. Da gibt es eben das Nicht-Selbst und das Selbst. Da sind das zwei Sachen.
So gesehen ist jegliches, was scheinbar erscheint, ein Ausdruck dieses einen Seins. Und dazu gehört auch das Ego. In dem Sinne könntest du das sagen, dass auch das Ego ein Ausdruck des einen Seins ist. Aber letztendlich wird das ja durchschaut dann auch als Illusion und als Erscheinung. Es ist nicht aus sich selbst heraus existierend. Es ist nur da, weil du da bist.
Und es ist das große Mysterium, wie die Ganzheit sich erhebt und sagt, es werde Licht. Und es werde der Kosmos. Und es werden die Planeten und die Menschen. Und nach 7 Tagen steht die Ganzheit da und sagt, oh Mensch, das ist mir ganz gut geglückt. Also das ist im Grunde genommen das große Mysterium. Das Mysterium ist nicht so sehr, wie komme ich hin zur Transzendenz? Wie komme ich hin zur Ganzheit, sondern im Grunde genommen ist das große Mysterium, wie schafft die Ganzheit das, diese Schöpfung zu erstellen?
Diese scheinbare Schöpfung,
Ja.
diese Illusion.
Und das, was wir erleben, ist, dass in dem Moment, wo diese Ganzheit, dieses reine Bewusstsein sich selber bewusst wird und Gott weiß allein, wieso, die auf diese Idee kommt, dann entsteht Schöpfung, immer wieder neue Schöpfung. Es ist ganz offensichtlich eine inhärente Qualität der Transzendenz, sich seiner selbst ständig bewusst zu werden. Und das ist die Ursache für Schöpfung, ganz offensichtlich. Die Physiker wissen das noch nicht, die ahnen, dass es da irgendwas gibt in dieser Richtung, so ganz trauen sie sich noch nicht, das so auszusprechen. Aber das ist das, was Gott genannt wird. Es wird personifiziert, es wird lebendig dargestellt. Und wie sollen wir es uns anders vorstellen als den großen Herrn mit Rauschebart oder die große Mother Divine, die göttliche Mutter? Als Menschen können wir uns das ja nicht anders vorstellen. Wir personifizieren das dann natürlich. Aber es ist ganz offensichtlich unsere Erfahrung, dass der ständige Prozess des sich selbst Bewusstwerdens schöpfungsaktiv, eine Schöpfungsaktivität ist. Und dass da drin steckt das Mysterium dieser Schöpfung. Und im Kleinen bilden wir das in uns Menschen ja auch ab. Durch diese Kreativität und Intuition und Schöpferkraft, die wir in uns spüren, wo wir sozusagen was Neues erschaffen. Das findet im Mikrokosmos genauso statt wie im Makrokosmos. Klein wie im Großen.
Miriam schreibt, wenn alles gleichwertig ist, wie kann ich dann zu einer stimmigen Entscheidung gelangen?
Ja. Bin ich in der Dualität, habe ich automatisch eine Hierarchie. Bin ich in der Ganzheit, existiert diese Hierarchie nicht. In der Dualität muss ich zu einer Entscheidung kommen. In der Ganzheit ist die Entscheidung da. Da muss ich zu keiner Entscheidung kommen. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Da gibt es kein Gestern, kein Heute und kein Morgen. In der dualen Welt gibt es das aber. Das ist die sequentielle Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Da muss ich jede Sekunde die Gegenwart, die weiter wandert durch die Zeit, muss ich Entscheidung treffen und muss zu einer schlüssigen Entscheidung kommen. Insofern empfehlen wir immer, erst transzendieren, erst in die Stille, in diese vollkommene Stille und dann schauen, wie die Entscheidung aussehen soll. Nicht nur aus der Dualität Entscheidungen treffen. Zumindest keine wichtigen. Klar, im Alter ist es wurscht, ob ich rechts rumgehe oder links rumgehe. Der eine Weg führt genauso dahin wie der andere, aber in der Regel. Aber bei wichtigen Entscheidungen ist es gut, vorher in tiefer Meditation wirklich in die Stille zu gehen. Mit diesem Wunsch, eine Entscheidung zu treffen oder treffen zu wollen oder treffen zu müssen, wirklich erstmal in die Stille gehen, sich Zeit lassen dafür. Nicht hier oben im Kopf bleiben, Hamsterrad, bum, 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 bum und nachdenken, sondern still werden, ruhig werden, die Gedanken beruhigen, die Gefühle beruhigen, die körperlichen Aktivitäten zur Ruhe bringen.
Ja, genau, das hat nämlich zur Folge bestenfalls, dass du diese verschiedenen Ebenen, den Mentalraum, den emotionalen Raum, den Körperraum, erstmal, wie du sagst, beruhigst und in dem Sinne auf eine Linie bringst. Weil oftmals ist es so, der Kopf sagt etwas anderes als der Gefühlsraum und der Körper sagt wieder etwas anderes. Und dann haben wir drei verschiedene Dinge. Und wir wissen gar nicht mehr, wem soll ich denn jetzt folgen? Wenn wir aber versuchen zu transzendieren, also versuchen, das erstmal in Ruhe zu bringen, die drei Räume jetzt erstmal, ne? Dann ist es einfacher, wirklich dann zu schauen, von dort, von der Stille, wo es zur Ruhe gekommen ist, von dort zu schauen, okay, was ist jetzt das, was getan wird, ne?
Genau, und wenn es dir schlecht geht, triff keine Entscheidung. Das Einzige, wenn es, was du zu tun hast, wenn es dir schlecht geht, ist dafür zu sorgen, dass es dir wieder besser geht. Aber triff keine lebenswichtigen Entscheidungen, gerade wenn es dir schlecht geht. Obwohl im Leben manchmal genau das ansteht. Man hat zwei, drei wichtige Entscheidungen zu treffen oder auch nur eine, und dann geht es einem auch noch schlecht. Dann hast du automatisch eine Priorität, nämlich die Priorität bist du selbst. Deine eigene Tasse muss voll sein. Ganz wichtig. Deine Priorität muss dann darauf liegen, dass es dir wieder gut geht. Und da hast du jedes Recht, das einzufordern. Niemand kann dich zwingen, dann eine lebenswichtige Entscheidung zu treffen. Warte damit, bis es dir wieder besser geht. Kümmere dich erstmal um dich selbst. Niemals eine Entscheidung treffen, wenn es dir schlecht geht.
Padma schreibt, im sogenannten kosmischen Bewusstsein, also bei stabiler, transzendenter Stille, auch im täglichen Geschehen, geschieht doch Handeln direkt und ausschließlich aus der Stille, oder?
Ja.
Es wird auch nicht als Handeln empfunden, es wird als Es wird nicht mal Stille empfangen. Ja, es stimmt. Ist gut beschrieben. Padma ist gut beschrieben, ja. Es ist so, wie du es beschreibst. Ja.
Mukunda fragt, wie wichtig ist es, sich auf einen Lehrer oder eine Lehre festzulegen und warum?
Ja, das ist nicht so wichtig. Es gibt natürlich Phasen, wo wir uns mit einem Lehrer verbinden, weil wir merken, dass wir tiefer gehen wollen, dass wir wirklich eine Verbindung zu uns selbst herstellen wollen. Und wenn wir dann so ein Gefühl haben, dass wir das bei dem Lehrer finden können, dann probieren wir das aus. Bitte. So, und wenn wir diese Erfahrung machen bei diesem Lehrer, dann bleiben wir dann natürlich auch, weil wir Erfolg haben. Wenn wir aber merken, nö, das klappt mit dem irgendwie nicht, dann suchen wir uns einen anderen Lehrer. Wir sind ja heute in der modernen Zeit global. Das gab es früher ja nicht. Früher gab es nur das Dorf, in dem ich war, und da gab es einen Guru. Und bei dem musste die ganze Familie bleiben. Leben lang. Das ist heute nicht mehr so. Heute haben wir ja alle eine riesige Auswahl und wir können einfach mal ein bisschen uns umschauen. Ne? Und wo ich wirklich merke, da funkt es. Ja, logisch, da bleibe ich dann auch und schreite voran. Und wenn ich das Gefühl habe, das klappt gar nicht, ja, dann suche ich mir jemand anderen. Das ist völlig legitim. Lasst euch nicht einfangen von Lehrern, die dieses Prinzip vertreten. Das ist ein sehr altes Prinzip, dass du bei einem Lehrer bleiben musst, bis du erwachst. Es ist Bullshit. Ich kenne Menschen, die haben 30, 40, 50 Jahre lang eine Methode gemacht. Viele sind davon auch schon verstorben, dann über das Nichterwachen hinweggestorben. Das ist vollkommener Bullshit. Es ist wichtig, dass die Technik, die ihr lernt bei einem Meister, funktioniert. Nicht 30 Jahre drauf rumkauen wie ein Hund auf einen Gummiknochen. Ne? Irgendwann merkt der Hund, das ist nur ein Gummiknochen, das ist kein echter Knochen, der macht ja gar nicht satt. Das spürt ihr. Geht da von deinem Gefühl, von deinem Herz, von deiner Intuition aus. Und es kann einfach Phasen geben, wo es dir auch wirklich was bringt, wo du merkst, jawohl, das tut mir wirklich gut. Und dann kommt aber auch die Seele und klopft innerlich wieder an und sagt, ich will aber mehr. Ich will wirklich, wirklich nach Hause kommen. Ich will ganz zu Hause sein, nicht nur halb. Na, und dann ist so ein Lehrer halt ein Wegweiser, ein Leuchtturm auf diesem Weg. Ja, und so kann es mehrere Lehrer in deinem Leben geben. Kann aber auch nur einen geben. Das ist beides legitim. Diese Idee, dass man bei einem Lehrer bleiben soll, das hängt damit zusammen, dass wenn du Hindernisse auf dem Weg spürst, dann sollst du natürlich irgendwo auch mit den Hindernissen klarkommen und du sollst natürlich auch ein Gleichmut diesen Hindernissen gegenüber entwickeln, damit du lernst, damit umzugehen. Ne? Denn letztendlich gehören die ja dazu zur Ganzheit. Du sollst ja jetzt nicht, sobald ein Hindernis auftaucht, sagen, oh, da kommt ein Hindernis, ich wechsle den Meister. Sondern es kann sein, dass es besser ist, die Einstellung dazu auch zu verändern. Dass man diesem Hindernis ein Okay gibt, dass man mal die Aufmerksamkeit drauf legt, dass man das mal ernst nimmt und einfach sieht, oh, da stecken komische Gefühle drin, die ich bisher nicht spüren wollte. Vielleicht ist es mal sinnvoll, denen auch ein Okay zu geben, weil da drin steckt ja eine Wahrheit, die will ja geschaut und gespürt werden. Also ja, dranbleiben ist wichtig, aber das bezieht sich nicht auf die eigentliche Person des Lehrers, sondern das bezieht sich auf dich selbst, dieses Dranbleiben.
Ja, und wenn du weißt, wie du mit Dingen umgehen kannst und solltest, dann ist ja auch für dich im Grunde das Leben an sich, was du ja selber bist, dein Lehrer. Ja? Dann brauchst du ja nicht unbedingt eine scheinbar äußere Person, sondern du nimmst einfach das Leben, das du bist, als Lehrer. Du bist dir selbst der Meister in Form deines Lebens. Das kannst du natürlich auch so praktizieren. Ne? Das ist ganz unterschiedlich, wie Menschen sich das erschaffen. Wenn sie eine Personifizierung im Moment brauchen für sich, dann ist das in Ordnung, dann erscheint der Lehrer ja auch, der sogenannte. Ne? Aber letztendlich ist es immer nur ein Aspekt deines Selbstes. Es ist immer du selbst. Ne?
Ein Teilnehmer fragt, könnt ihr bitte einige Hinweise geben, wie wir uns nach innen wenden können? Danke.
Ach ja, nach innen wenden ist so das Schönste, was es gibt. Zumindest bis man auf die Hindernisse stößt. Da wird es unangenehm. Aber das nach innen wenden ist natürlich das Schönste, was es gibt. Man muss schauen. Wir haben immer den mentalen Raum. Da ist ja in der Regel viel los. Wir haben den Gefühlsraum und wir haben den Körperraum. Und jetzt ist jeder Mensch schon ein bisschen unterschiedlich veranlagt. Wir sagen oft, so Menschen, die mehr so im mentalen Raum zu tun haben, da hilft gut eine Mantra-Meditation. Mantra, 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 Mantra. Der Geist hat da was zu tun. Mantra, 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 Mantra. Man kommt gut nach innen in die Stille. So, jetzt gibt es Menschen, die sind mehr im Herzensraum. Das sind Gefühlsmenschen. Die können gut was mit gefühlsmäßigen spirituellen Techniken anfangen, wo es um die Gefühle geht. Und es gibt Menschen, die sind mehr im Körperraum. Das sind sehr sinnliche Menschen. Die können mehr mit sinnlichen Techniken arbeiten, Tantra und sowas. Der spirituelle Markt ist voll mit unterschiedlichen Techniken und ihr solltet keine Hemmung haben, da mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Es gibt Lehrer, die haben mehr diesen mentalen Raum, da geht es viel um Verstehen, da geht es, ne, auch Mantra-Meditation und solche Dinge, die den Geist beschäftigen. Es gibt viele Lehrer, die mit dem Herzen, mit dem Gefühlsraum arbeiten und viele, die mit dem Körperraum arbeiten. Probiert das einfach aus. Und es gibt Lehrer, die mit dem systemischen Raum arbeiten, der vierte Raum. Beziehungen, der Beziehungsraum, das, was um uns herum ist, die Menschen, die Beziehung, Familie, Kollegen, Freunde. Ja, könnt ihr auch mitarbeiten. Probiert das einfach mal der Reihe nach aus. Dann seht ihr, was funktioniert. Es gibt Menschen, die starten im mentalen Raum mit einer Mantra-Meditation und transzendieren nach 10 Minuten. Sagen, wow, ne? Da dauert es 10 Minuten und das Thema ist durch. Andere gehen übers Herz, andere gehen über den Körper, andere gehen über den Beziehungsraum, über den systemischen Raum. Probiert es aus.
Ja, und das, was du vielleicht als erstes üben solltest, wenn du dich nach innen wenden möchtest, dass du dir bewusst wirst, dass alles, was auftaucht, vielleicht von innen oder auch aus dem scheinbar Äußeren, dass das ein Okay von dir bekommt, dass es Raum bekommt. Es darf da sein. Das, was sich zeigt, darf da sein. Wenn du das übst und wenn das dein Zustand wird, dein Seinszustand im Grunde genommen, dass alles da sein darf, dann fällt es dir auch leicht, dich ins sogenannte Innere dorthin zu wenden. Das ist ganz wichtig. Sobald etwas auftaucht und dich das, sage ich mal, außer Bahn wirft und du dann sofort sagst, oh nee, das will ich aber nicht. Wahrscheinlich stehst du dann schon auf und lenkst dich irgendwie ab und das nach innen wenden ist damit beendet, ne? Also die erste Übung, die wichtig ist, um dieses nach innen wenden, sage ich mal in Anführungsstrichen, erfolgreich zu machen, ist, dass du allem, was auftaucht, darf da sein. Du bist mit dem, was sich zeigt. Du brauchst das nicht bewerten, ne? Sondern es bekommt einfach Aufmerksamkeit von dir. Ohne dass du was dafür oder dagegen tust. Alles, was sich zeigt, darf da sein. Du bist einfach mit dem. Ja, und wenn du das schaffst, dann hast du schon einen sehr, sehr großen Schritt, getan.
Christine fragt, wie kann man sich als der Zeuge selbst betrachten, ohne ihn immer hinter den Augen zu suchen?
Ja, das ist eine schöne Übung. Wir nennen das, der Beobachter beobachtet sich selbst. Es führt direkt und unmittelbar zur Transzendenz. Wunderschöne Übung. Der Beobachter beobachtet sich selbst.
Ja, wir haben da noch ein Stück weit eine Ergänzung vielleicht dazu. Und zwar ist ja, wenn wir in dieser Dualität leben, ist ja unsere Blickrichtung nach außen gerichtet. Scheinbar in dieses scheinbare Außen. Von hier nach dort schauen wir immer und vermuten dort Dinge. So. Im erwachten Sein ist es aber im Grunde so, dass dadurch, dass dieses scheinbar Äußere dein Selbst ist, du im Grunde genommen oder dieses sich auch von dort wahrnimmt. Also du kannst mal diese Übung machen, ganz bewusst schaust du von hier nach da und dann schaust du dich aber mal von dort. Das heißt, du drehst die Aufmerksamkeit um und lässt den Baum als dein Selbst dich schauen. Die Welt, die da scheinbar außen erscheint, dreht sich um und schaut dich. Das ist ein Stück weit anders, als jetzt deine Aufmerksamkeit immer hinter die Augen zu richten, sondern vielleicht einfach mal die Blickrichtung mal umdrehen. Vielleicht kannst du das mal spielerisch ausprobieren. Weil das ist sowieso letztendlich das, wie es ist. Dieses eine Sein ist, es gibt nichts anderes. Und dieses eine Sein, das schaut von hier, von da, von überall. Das ist unendlich. Es ist ja überall das eine. Und das schaut, es ist sich gewahr, es ist bezeugend. Insofern, ne, kannst du einfach mal ausprobieren als Übung, dich von dort zu schauen als das, was du bist.
Rosanna schreibt, hallo ihr zwei. Was würdet ihr sagen bei Schwierigkeiten in Beziehung zu sein mit jemandem? Man will, spürt aber immer wieder in einen Konflikt. Da besser mal nur sein?
Ja, die Beziehung. In den Beziehungen, wenn es eine Zweierbeziehung ist, sind im Grunde genommen ja immer vier Personen dabei. Die beiden Erwachsenen und die beiden inneren Kinder. Und ich vereinfache das jetzt so ein bisschen. Ich nenne das Innere einfach mal das innere Kind. Das heißt, unsere Erfahrung ist, dass sich natürlich manchmal auch die erwachsenen Menschen direkt verlieben, aber in der Regel verlieben sich Anteile von den inneren Kindern in jeweils den anderen oder die andere. Und es findet da, wie das bei Kindern so üblich ist und ja auch so sein muss, ganz viel Projektion statt. So, jetzt haben wir ganz schnell da eine Verstrickung, eine systemische Verstrickung, die in der Regel auch schwer aufzulösen ist. Jeder kennt das, wenn man sich in Beziehung trennen will, dann hat der Erwachsene schon lange die Faxen dicke und sagt, nee, es geht nicht mehr, es ist ja nicht zu fassen, ne, mit der Frau, das ist ja nicht auszuhalten. Ne? Das ist alles für den Erwachsenen auch schnell zu machen, so gesehen. Der kann sich trennen. Aber die Kinder lassen nicht los. Ein Kind verlässt nicht seine Mutter oder seinen Vater. Und das ist die Urprojektion, die wir natürlich auch in Beziehung haben. Alle unerwünschten Mama- und Papa-Gefühle des inneren Kindes werden zwangsläufig in den Partner projiziert. Der weiß da natürlich nichts von. Und der ist dann ganz oft auch überrascht und denkt, was ist denn nun wieder los? Was hat die denn da jetzt schon wieder? Ne, weil der sieht ja dieses innere Kind des anderen nicht. Jeweils Mann, Frau. Ne, die sehen ja die inneren Kinder des anderen nicht. Die haben ja dieses Leben nicht gelebt, was der andere Mensch gelebt hat. Manchmal gelingt es Paaren, diese kreuzweise Verknüpfung miteinander durch Gespräche, durch verständnisvolle Gespräche, durch gegenseitige Liebe, ja, kennenzulernen. Dann trägt der Mann das innere Kind der Frau und die Frau trägt ihren kleinen Hasi da, ne, ihren Mann da. Ja, jetzt hat er wieder seine Trolle in 5 Minuten. Ja, okay, ich weiß ja schon, gut, das ist ja dann auch bald wieder vorbei. So, und dann kommen die beide miteinander klar. Das kann ein Leben lang funktionieren. So, auf dem spirituellen Weg ist es natürlich so, dass wir diese inneren Kinder und die Abenteuer, die die Kinder erlebt haben, dahingehend integrieren, dass wir unbewusste Anteile erkennen und auflösen und integrieren. Wir machen das so, dass wir dafür in die Vergangenheit gehen, aber nicht vom Verstand her, weil da kommen wir ja an die wesentlichen Themen gar nicht ran. Da erinnert man sich ja gar nicht. Man erinnert sich vielleicht noch an die Einschulung und wie die Schultüte aussah und vielleicht auch noch mit 5 oder 4 Jahren. So weit kommt man nur zurück, so vielleicht durch ein paar Fotos oder durch Erzählungen der Eltern. Aber wirklich in der eigenen Erfahrbarkeit kommt man ja gar nicht tiefer und gar nicht weiter zurück, ohne dass man eine bestimmte Technik anwendet. Und die Technik, die wir anwenden, ist diese schon angesprochene TAT-Technik. TAT steht für transzendentale Aufmerksamkeitstechnik, was schon zeigt, mit welcher Aufmerksamkeit wir da rangehen. Wir gehen mit diesem Schaumodus ran, von innen, nicht von außen. So, das unterscheidet uns von diesen, ich nenne das jetzt mal so, psychotherapeutischen Methoden und Techniken, die es ja vielfältig gibt und die ja auch sinnvoll sind in dem entsprechenden Rahmen und die da auch sehr erfolgreich sind, sondern wir arbeiten da halt aus der Ganzheit heraus, aus der Ganzheit, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins sind. So, und diese inneren Kinder, die integrieren wir. Wir lösen sozusagen die Problemfelder, die die inneren Kinder haben, mit Mama, Papa und so weiter, lösen wir auf, sodass dann später die Erwachsenen eine vernünftige Beziehung miteinander führen können, ohne dass sie ständig dem inneren Kind des anderen auf die Füße treten, weil sie das gar nicht sehen, weil sie es gar nicht kennen und gar nicht spüren. Das erleichtert das ganze Beziehungsleben natürlich erheblich. Trotzdem müssen die Erwachsenen natürlich immer noch zusammenpassen, klar, aber das sehen die Erwachsenen ja auch sehr schnell. Mental, gefühlsmäßig, also vom Herzen und auch körperlich, das sehen Erwachsene ja sehr schnell, ob sie zusammenpassen. So, insofern empfehlen wir bei Beziehungsproblemen, dass diese Paare miteinander, wir nennen das einen Tatkreis, miteinander einen Tatkreis machen. Das geht dann so, dass man Probleme nicht anfängt zu diskutieren und immer dem anderen die Schuld in die Schuhe schiebt und sagt, du und hast aber gesagt, nein, du hast gesagt, da habe ich das gesagt, dies hin und her, sondern dass wirklich diese Methode, die wir anwenden für uns selbst, um unsere Knoten zu lösen, also diese Hindernisse auf dem Weg zum Erwachen, dass wir diese Methode sozusagen auch in der Paartherapie verwenden. Oder auch in einer kleinen Gruppe. Das ist auch sehr schön. Und da kann man diese Hindernisse wirklich beseitigen und dann kann die Beziehung auch wirklich Raum fassen, so wie sich's gehört und so wie es sein soll. Und dann läuft das auch mit der Beziehung.
Ja, und der Erleuchtungsweg bringt zwangsläufig mit sich, dass diese Verstrickungen in Beziehungen, wo sich die unbewussten Anteile verlieben und sich verstricken, in Abhängigkeit miteinander sind, dass die sich zwangsläufig auflösen. Das bringt der spirituelle Weg ganz automatisch mit sich. Denn wenn wir auf diesem Weg der Befreiung sind, und das ist ja dieser Weg, der ist ein Weg der Befreiung, dann kommen wir da automatisch dran an unsere Themen, wo Unbewusstheit ist, die sich so verstrickt haben. Und Beziehung ist im Grunde genommen ein guter Katalysator auf dem spirituellen Weg, denn es zeigt uns unmittelbar ganz klar auf, wo bin ich in Verstrickung? Wo sind unbewusste Anteile, die sich verstricken, die mich in Abhängigkeit halten, gegenseitig? Und wenn jetzt der Partner auch auf dem spirituellen Weg ist, dann ist das natürlich ein glücklicher Umstand, weil dann kann man sich da auch drüber unterhalten, dass wir ja den spirituellen Weg gehen. Und dann kann jeder immer schauen, wenn sowas auftaucht, was ist da mein Anteil? Ne? Und wo hört mein Anteil auf und wo beginnt der Anteil des sogenannten anderen? Dann kann man das schön klären, ne? Und gemeinsam wachsen. Wenn jetzt aber einer vielleicht gar nicht so veranlagt ist, weil sein Weg etwas anderes ist, sein Dharma, sein Inkarnationsgrund ist ein anderer Weg, dann kann das manchmal schwierig werden, dass Paare dann zusammenbleiben. Das kann es manchmal vorkommen, dass das nicht gelingt, weil der eine sagt, adios, ich löse meine Verstrickung, und der andere bleibt dann verletzt zurück, weil sein Partner sozusagen in der Verstrickung sich gelöst hat. Ja, dann ist das schmerzhaft, ne? Und insofern ist es manchmal schwierig. Muss man schauen, individuell.
Aber wir haben festgestellt, wenn das bei Paaren passiert, dass einer erwacht und der andere nicht, dann hilft auch dort das Leben wieder ganz harmonisch und führt den nicht erwachten Partner zu einem anderen Menschen, weil er ja diese Verstrickung sucht und will. Der andere geht seinen Weg in Freiheit. Also das ist dann nicht so radikal und schmerzhaft, sondern man trennt sich aus. Ja, wie sagt man, in ganz ehrenhaft oder wie sagt man so, in gegenseitiger Wertschätzung. Das knallt nicht so auseinander, wie das ja oft ist, sondern in großer Wertschätzung. Das Leben hilft einem dabei. Also wenn das wirklich mal passieren sollte.
Kirsten, wenn du möchtest, kannst du jetzt sprechen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin gerade auf meinem kleinen Laptop, weil mein Großes sich verabschiedet hat. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment bei mir, in meinem Leben in so einem Albtraum gelandet zu sein. Und da zeigen sich so ganz viele Dinge, die mit mir überhaupt nicht übereinstimmen. Und das ist ganz schwierig. Also ich weiß gar nicht, also ich habe auch eine neue Arbeitsstelle angefangen und bin im Moment in einem Pflegehaus in der Verwaltung und tue mich damit so ein bisschen schwer, weil ich viele Dinge ganz anders sehe. Sage ich es nur.
Ja, das ist verständlich. Das ist verständlich. Kannst du den Dingen, die da so ganz anders laufen als das, wie du das siehst, kannst du denen ein Okay geben?
Tue ich im Moment und ich kann damit auch ganz gut umgehen, weil ich also die Arbeit in der Verwaltung mir auch wirklich Spaß macht, also die ist Freude. Nur das, was da so drumherum stattfindet, das ist manchmal sehr schwierig. Das hat was mit meiner Familiensituation zu tun. Mit meiner Ursprungsfamilie habe ich das Gefühl. Und ich möchte das gerne auflösen.
Ja gut, da ist ein Ansatzpunkt zu deinem eigenen Inneren und da kannst du natürlich dran arbeiten, das ist gut. Und dann entspannt sich das im Außen auch. Dann kannst du, wenn du das in dir gelöst hast, natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen oder was auch immer da in deiner Verwaltung rumläuft, liebevoll betrachten und auch darüber lächeln, wenn du siehst, was sie da so machen und anstellen, auch wenn es überhaupt nicht so dem entspricht, wie du dir das vorstellst. Dann kannst du da einen liebevollen Blick drauf werfen. Im Moment kannst du wahrscheinlich dem einfach nur ein Okay geben, spürst die Teile aber in dir selbst und das ist natürlich gut, denen ein Okay zu geben. Ne? Du bist wichtig, deine Tasse muss voll sein und deshalb ist es gut, daran zu gehen. Wenn du da ein Thema siehst in dir, gib dem Okay und bleib da dran mit deiner Aufmerksamkeit.
Also ich nehme das im Moment als Geschenk wahr, um
Das ist gut.
irgendwas zu erkennen, was ich irgendwie nicht erkenne und wo ich das Gefühl habe, da ist sowas um mich rum, die irgendwie so völlig falsch gepolt sind. So empfinde ich das halt. Es ist ganz schwierig. Da so eine Position zu beziehen, das mache ich dann auch gar nicht, weil ich bleib dann einfach bei dem, dass ich das im Moment als Geschenk sehe, da irgendwas zu erkennen, aber ich weiß nicht was.
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Also es ist echt. Ja.
Kannst du ausmachen, ob das mehr im mentalen Raum ist oder mehr im Gefühlsraum oder mehr im Körperraum?
Ja, ich nehme das schon als Körperraum wahr. Also ich nehme auch die anderen so als das wahr, dass sie das Gefühl haben, sie sind dieser Körper und ich weiß aber selbst, dass ich der Körper nicht bin und doch bin ich in dieser Welt oder doch habe ich das Gefühl, wenn ich dahin fahre, befinde ich mich in einer Welt, die nicht meiner Wirklichkeit entspricht.
Ja.
So.
Ja, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass es auf dem Weg einen Prozess gibt, einen bestimmten Punkt, wo das Innere und das Äußere sich überhaupt nicht kongruent anfühlt. Es passt nicht. Man denkt so, hä, es ist doch hier ganz anders als das, was ich da draußen wahrnehme, ne? Das ist aber ein normaler Bestandteil auf dem Weg und das wird sich, bleib da dran, bleib da auf jeden Fall dran mit deiner Aufmerksamkeit, gib dem okay, sei damit, weil das kommt zusammen. Das wird.
Also ich habe auch, ich habe das Gefühl, ich bekomme auch nur positives Feedback, dass ich meine Arbeit gut mache und möchte die auch gut machen. Und trotzdem ist es irgendwie ein komisches
Ja.
Gefühl.
Ja, weil
So.
es ja auch gar nicht passt für dich. Das
Ja.
komische Gefühl resultiert ja auch, weil es passt überhaupt nicht. Man fragt sich dann, ups, wie kann das sein? Wie kann das sein? Aber das ist ganz normal. Also, und eventuell wirst du ein Thema dahinter entdecken, wie du schon angedeutet hast, vielleicht mit deiner Ursprungsfamilie, eventuell. Vielleicht aber auch, wenn du dabei bleibst, mit deinem okaygebenden, bezeugenden Sein, kann das sein, dass das sich auch einfach so zusammenruckelt. Oder du erkennst Wahrheit da drin, du erkennst das Thema und kannst es lösen.
Das ist auch so meine Idee, wo ich dann dachte, ja gut, und dann guckst du dir das jetzt einfach mal an und bist damit und lässt dich darauf ein und mache ich auch und ist auch Freude dabei, aber trotzdem ist auch irgendwie so was Komisches, also sowas, wo ich gar nicht mit übereinstimme, wo ich merke,
Genau, und diesem Komischen gibt es nun okay.
ja.
Und gehst dabei nicht rein, bewertest das nicht, tust nichts dafür und auch nichts dagegen, gibst dem einfach ein okay. Diesem Gefühl, was du da komisch nennst, weil da steckt die meiste Energie drin. Und vielleicht hast du Glück und erwachst einfach auch an diesem Thema. Dies
Das wäre
scheinbar so
schön.
paradoxen Thema.
Ja, dafür ist das ja da, ne?
Ja.
Dieses
Ja, irgendwie ist es ja in meinem Leben, also ist ja,
Ja.
ich hab das Gefühl, dass das Leben hat mir das geschenkt oder das ist jetzt da irgendwie gekommen.
Ja, es ist ja
Ich
so,
nehme das im Moment an.
sämtliche Lebenssituationen bauen wir uns ja, um daran zu erwachen. Es ist ja alles ein Weckruf zu dir selbst. Das gesamte scheinbare Leben da, was wir uns erzeugen. Und jeder erzeugt sich etwas individuell völlig Unterschiedliches. Aber letztendlich erzeugt sich jeder immer seinen eigenen Weckruf. Hallo, immer hallo, hallo. Schau, was ich wirklich bin. Schau, was du wirklich bist. Ne?
Also das war wirklich so absurd, wo ich dachte, da gehöre ich gar nicht hin. Aber irgendwie hat mich da was hingezogen und irgendwie habe ich da jetzt eine Arbeitsstelle gefunden und keine Ahnung. Also ich ich kann das gar nicht. Ich kann es im Moment nicht erkennen, was mir das sagen soll. Also es ist gut.
Ja, du brauchst da ja auch nichts dran zu verändern.
Mache ich auch nicht. Also
Sondern einfach damit sein.
ich bin im Moment damit, aber das ist echt schwierig.
Ja.
Und manchmal auch schön.
Ja. Bleib geduldig, bleib bei dir selbst, gib dir selbst natürlich ein Okay und diesen Phänomen auch. Und geh immer zu dem, was da komisch ist. Da steckt die meiste Energie drin.
Ja, also es ist schon das Gefühl, dass ich, wenn ich dahin fahre, dass es ja irgendwie aus mir heraus entsteht und trotzdem weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Das ist
Ja.
wirklich ganz komisch.
Es wird sich dir ganz plötzlich zeigen. Bleib da einfach dran. Bleib zuversichtlich.
Das wollte ich gerade mal mit euch teilen, weil das ist so meine Erfahrungswelt im Moment. Also das ist ganz komisch.
Ja, danke dir.
Ja, danke.
Danke fürs Teilen.
Ich wünsche mir da einfach was anderes.
Ja, liebe Ludmilla, lieber Roland, vielen, vielen Dank. Unsere Zeit geht zu Ende jetzt. War schön, euch wieder zu hören, mit euch zu sein. Ja, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch an alle, die hier sind, an
Ja.
Debasetu, an das Team Swantje und das Team von Jestebau. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja.
Danke euch auch.
Zum nächsten
Namaste.
Mal. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.